Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Agrarseins Wissen kompakt, der Habelieferant bei Gumpenstein. Heute sprechen wir über die Faktoren, die den wirtschaftlichen Erfolg von Bäuerinnen und Bauern in Österreich maßgeblich beeinflussen. Mein Name ist Andreas Steinwieder und unser heutiger Gast ist Hochschulprofessor Dr. Leopold Kirner. Dr. Kirner lehrt an der Agrar- und Umweltpädagogischen Hochschule in Wien und hat eine Studie geleitet, in welcher Erfolgsfaktoren auf landwirtschaftlichen Betrieben ganz genau analysiert wurden. Basierend auf Daten von Buchführungsergebnissen und ausführlichen Interviews mit besonders erfolgreichen Landwirtinnen und Landwirten zeigte die Studie, dass nicht nur die Betriebsgröße und Ausbildung eine Rolle spielen, sondern vor allem auch persönliche und soziale Faktoren entscheidend sind. Wie wichtig sind Netzwerke? Welche Rolle spielt die Arbeitsorganisation? Und welche Strategie setzen erfolgreiche Betriebe um? Diese und viele weitere spannende Fragen klären wir heute mit Dr. Kirner. Lieber Leopold, herzlich willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung.
Leopold, ihr habt eine spannende Studie gemacht in deinem Team. Was war eigentlich der Auslöser dafür, dass du sagst, okay, ich mache qualitative Befragungen auf erfolgreichen Betrieben? Da musst du ja im Vorspann dir ja was gedacht haben dabei.
Ich beschäftige mich schon längere Zeit mit betriebswirtschaftlichen Fragestellungen und Erfolgsfaktoren. Und da gibt es eine Tabelle im grünen Bericht, die ist relativ weit hinten und die zeigt die Streuung auf. Also wie viele Betriebe quasi haben ein negatives Einkommen, wie viele Betriebe haben zwischen 0 und 10.000 Arbeitseinkommen, also nicht sehr viel. Und dann gibt es immer eine Rubrik an Betrieben, das macht so circa 20% aus, 15 bis 18, 20%. Die haben über 50.000 Euro Arbeitseinkommen pro Betrieb. Und dann kann man sich denken, ja, wenn das mindestens 50.000 Euro sind, dann geht es noch viel weiter hinauf. Und das war für mich der Anlass schon viele Jahre, wo ich auch Kolleginnen und Kollegen der LPG gefragt habe, ja, was sind das für Betriebe? Und da habe ich keine so richtige Antwort bekommen. Ja, das sind solche, nicht nur große, aber auch große und verschieden. Und das war eigentlich der Anlass, mir das ganz genau anzuschauen. Was sind das wirklich für Betriebe, die da deutlich nach oben abweichen? Sind es nur die Großen? Und meine Überlegung war natürlich schon, vieles hat einen Einfluss. Wir wissen ja viel aus der Literatur. Aber dass da wahrscheinlich persönliche und soziale Faktoren auch eine Rolle spielen könnten. Und genau die interessierten mich. Und vor allem das ganze Unternehmertum.
Und dazu. Du hast ja dann methodisch quantitative Auswertungen gemacht und vor allem auch qualitative Interviews gemacht. Vielleicht erklär mal das ein bisschen und wie du herangegangen bist dann an diese Betriebe.
Genau. Also wir haben dort so ich dann versucht, ein Team aufzustellen, auch mit der LPG, mit dem Ministerium, damit wir die besten Daten bekommen. Das sind die Buchführungsdaten in Österreich, diese knapp 2000. Und da haben wir dann eine Zeitreihe gebildet, damals von 2017 bis 2021, das waren die am jüngsten zur Verfügung stehenden Daten, weil wir auch gesagt haben, ein Jahr ist kein Jahr in der Buchführung, man braucht eine Zeitreihe. Ich kann in einem Jahr durchaus erfolgreich sein, aber ich brauche natürlich mehrere Jahre. Und deshalb haben wir so einen Panel gebildet. Und Panel heißt ja, das sind idente Betriebe, das waren 1475 Betriebe, die also in diesen 5 Jahren drinnen sind. Und die haben wir gereiht nach wirtschaftlichen Kennzahlen. Und wir haben uns dazu entschlossen, den sogenannten Rentabilitätskoeffizienten heranzuziehen.
Was ist das grob?
Ja, das ist das Verhältnis, also wie viel deckt das Einkommen, die Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft, wie viel deckt das noch von den zu abzudeckenden Lohnansatz, also die kalkulatorischen Arbeitskosten und vom Zinsansatz für das Eigenkapital ab. Und wenn der Wert über 1 ist, dann heißt das Einkommen deckt mehr eigentlich als das, was ich kalkuliert habe für meine Arbeitszeit und für meine Verzinsung. Ja,
3,5%. Auch einen Gewinn sozusagen.
Genau, dann habe ich einen Unternehmergewinn oder einen positiven kalkulatorischen Gewinn. Und das haben so im Schnitt der Jahre so 20% in Österreich. Und die haben wir jetzt gereiht, diese 1475 Betriebe von 1 bis 1475, also vom erfolgreichsten quasi zum am wenigsten erfolgreichen. Und auf der Basis konnten wir dann viele quantitative Auswertungen durchführen.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Du hast gesagt, 20% schaffen das, bei 1 und drüber zu sein. Die darunter sind, haben praktisch eine schlechtere Entlohnung, zum Beispiel ihrer Arbeitskraft
dann. Genau, also wenn der Rentabilität, ganz einfaches Beispiel, wenn der Rentabilitätskoeffizient 0,5 ist, dann heißt das, wenn wir 18 Euro ungefähr, kalkulieren wir das jetzt für einen Lohnansatz, 18 Euro kalkuliert hat, ist die tatsächliche Entlohnung die Hälfte davon, also 9 Euro.
Stundenlohn. Okay. Gut, also und nach dieser Reihung hast du dann die besten Betriebe
identifiziert? Genau, zuerst haben wir das quantitativ ausgewertet. Also quantitativ noch Betriebs, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Rentabilitätskoeffizient der Betriebe und der Betriebsgröße, der Ausbildung, der Bewirtschaftungsform, der natürlichen Erschwernis und so weiter. Und da haben wir schon viele Zusammenhänge eigentlich bestätigt, die wir eh schon kennen. Das war uns ja klar,
dass Ausbildung wichtig ist,
dass Ausbildung
es eine Fixkostendegression gibt.
Genau, dass es Skaleneffekte gibt, dass die Betriebsgröße eine Rolle spielt. Also da gibt es eine Signifikanz. Also größere Betriebe sind signifikant häufiger erfolgreich als weniger, also als kleinere Betriebe. Auch die Betriebsform wissen wir auch, also dass Marktfruchtbetriebe, Schweinehaltungs- und Geflügelbetriebe eher auf der erfolgreicheren Seite sind und die Mutterkuhbetriebe, sonstige Rinderbetriebe oder auch Forstbetriebe eher auf der weniger erfolgreichen Seite.
Das hat aber jetzt nichts mit der Ausbildung zu tun, sondern es ist der Produktionszweig.
Das sozusagen. Ist der Produktionszweig, genau. Ja, genau. Aber das wissen wir auch aus den jährigen Berichten und grünen Berichten. Ja. Das konnten wir eigentlich nur bestätigen. Das war quasi also der Vorspann. Und aus diesen 1475 haben wir versucht, 26 sehr erfolgreiche Betriebe herauszunehmen für qualitative Interviews, weil wir gesagt haben, jetzt wollen wir aber noch einmal in die Tiefe gehen und uns das genau anschauen.
Und was ist ein qualitatives Interview?
Ein qualitatives Interview ist, wo man keine geschlossene Frage hat, sondern eine sehr offene Frage. Zum Beispiel eine Frage, das war so die Einstiegsfrage bei diesen Interviews, wie hat sich Ihr Betrieb seit der Hofübernahme entwickelt? Und dann beginnen die Leute zu erzählen. Mhm. Und qualitativ heißt jetzt, dass wir nicht einen bestimmten Wert herausnehmen und den analysieren, sondern Aussagen. Mhm. Und versuchen, Muster aufzudecken. Also gibt es Ähnlichkeiten, auf die werde ich später dann noch kommen. Ähnliche Aussagen, ähnliche, man nennt das dann in der qualitativen Forschung Kategorien, also Überschrift, auf dem wir das dann bündeln, um da Muster herauszuarbeiten und daraus auch Erkenntnisse zu gewinnen.
Beispielsweise könnte ein Betrieb gesagt haben, oder mehrere Betriebe, ich hatte als Jugendlicher die Möglichkeit, auf einem kleinen Standbein etwas auszuprobieren,
genau,
oder? Und
genau.
Wenn das mehrmals genannt wird, genau, dann ist das ein Muster, dass das scheinbar wichtig wäre.
Genau. So, solche Kategorien werde ich dann später auch noch bringen. Okay. Das wäre zum Beispiel schon so ein Faktor gewesen. Ja? Mhm. Genau. Mhm. Und das ist natürlich schwer quantitativ fassbar, weil das bei jedem ein bisschen anders ist. Ja? Der eine hat einen Teilbetrieb erhalten, beim anderen auch tragisch. Ist der Vater verstorben, wie der Hofübernehmer 22 Jahre alt war, musste also voll den Betrieb führen. Also da gibt es unterschiedliche Facetten. Das kann man nur qualitativ abbilden, aber das ähnliche Muster ist, sie hatten Freiräume.
In der Jugend
eigentlich. In der relativ frühen Zeit, wo die Schaffenskraft sehr hoch ist, wir wissen das. Mhm. Und dass sich dadurch das schon positiv auf die Betriebsentwicklung und später auf den Betriebserfolg ausgewirkt hat.
Gut. Können wir schon ein bisschen in die Ergebnisse hineingehen, oder?
Ja, vielleicht sagen wir ein paar Dinge dazu zu einem qualitativen Setting. Wir sind also diese 26 Betriebe, wir haben also nicht von 1 bis 26 genommen. Erstens muss sich ja jeder Betrieb auch bereit erklären oder ihr Landwirtin bereit erklären, da mitzumachen. Macht nicht jeder, aber viele, also Großteil haben sie zugestimmt. Das war sehr positiv, das ist dann über die LBG gelaufen. Und wir haben aber gesagt, wir wollen nicht von 1 bis 26, sondern wir wollen aus den wichtigen Betriebsformen immer so 3-4 Betriebe, also 3-4 Marktfruchtbetriebe, 3-4 Schweinehaltungsbetriebe, 3-4 Milchviehbetriebe, auch einen Mutterkuhbetrieb, auch Bergbauernbetrieb. Die sind dann aber auch deutlich über einen Rentabilitätskoeffizienten von 1, also schon sehr erfolgreiche. Aber wir wollten so heterogen wie möglich auch vorgehen. Ja. Um auch hier vielleicht unterschiedliche Muster oder Zugänge auch zu erkennen. Dann sind wir auf die Betriebe gegangen, das waren also Face-to-Face-Interviews vor Ort. Das war also überall möglich. Wir hatten Betriebe aus 6 Bundesländern, also bis Osttirol ist es gegangen. Alle Interviews wurden aufgenommen, transkribiert. Mhm. Wir haben insgesamt 484 Seiten, so einen Ordner voll Transkripte, also sehr, sehr umfangreich. Und wie gesagt, die erste Frage war, und das Tolle dazu ist, also dieser Verschnitt aus quantitativer Forschung und qualitativer Forschung war, wir hatten von jedem Betrieb in den 5 Jahren von 2017 bis 2021 die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Mhm. Und die haben wir uns, bevor wir auf die Betriebe gefahren sind, ganz genau angesehen. Mhm. Und da sind sofort natürlich sind uns Dinge aufgefallen, zum Beispiel ein Ferkelproduzent, der über 30 Ferkeln aufzieht pro Jahr, also das ist ein Spitzenwert. Und da ergibt sich natürlich die Frage, wie machst du das? Mhm. Oder ein anderer Betrieb, der viel Milch produziert hat, aber sehr eine geringe Abschreibung hatte. Mhm. Und dann, das fällt uns natürlich sofort auf, ja, wie machst du das? Wie kommst du da runter? Hast du lauter alte Maschinen oder Maschinengemeinschaft und so weiter? Also wir haben natürlich die Frage gestellt, nach der Betriebsentwicklung, was glaubst du, was macht dich so erfolgreich? Haben wir dazu schon eine Checkliste gehabt, was uns aufgefallen ist aufgrund der Bilanz und aufgrund der Gewinn- und Verlustrechnung. Da sind wir dann ganz gezielt danach drauf eingegangen. Und das waren eben ganz unterschiedliche Ansätze, zu denen komme ich dann gleich.
Wir sind jetzt im Ergebniskapitel, im wichtigsten.
Genau, also man muss sich das so vorstellen, also wir führen Interviews, sehr lockere Gespräche. Es sollte ein offenes Setting sein, es sollte ja viel sehr offen sein und spontan und dass da viel rauskommt. Und haben dadurch auch viele Zitate gesammelt, also wir haben ja alles aufgenommen, dadurch konnten wir auch vieles zitieren. Ich werde dann später auch einige solche Zitate bringen. Und man geht also das ganze Material durch, wie gesagt 484 Seiten, das war schon eine tolle Arbeit, aber auch eine längere Arbeit, aber toll.
Könnte man jetzt KI nutzen für sowas?
Wahrscheinlich sogar? Schon, ja, okay. Wahrscheinlich schon. Auf der anderen Seite ist es so ein Wert, ich bringe da jetzt viele Ergebnisse, aber im Unterbewusstsein habe ich noch viel mehr drinnen, weil ich das weiß, wirklich durchgegangen
tolle
bin.
Tolle Aussagen, oder?
Ja.
Oder auch das Gefühl, oder das bringt dir auch sehr viel, oder?
Genau, das natürlich kann das KI wahrscheinlich, kann da sicher mal viel machen und so weiter, aber diese Verbindung zum Forscher selber, glaube ich, die hat auch einen Wert. Die kann ich schwer jetzt bemessen.
Das kenne ich aus dem Arbeiten mit den Bohrerinnen und Bohrern.
Ja, genau. Und all diese Aussagen, wie gesagt, wir haben dann ähnliche Aussagen in geclustert, also in Gruppen gebildet, über Kategorien gebildet. Man nennt das eben Kategorien in der qualitativen Forschung, also Ähnlichkeiten zusammengefügt. Und haben daraus schließlich drei so Überkategorien gebildet. Drei, wir können es auch sagen, Erfolgsfaktoren.
Das sind
zum einen die betrieblichen Faktoren. Das sind Faktoren, ich nenne das so ein bisschen, wo das Betriebsgeschäft funktioniert, wo die Produktionstechnik funktioniert, wo das Tagesgeschäft gut gemacht wird. Ich lese da ein paar von diesen Kategorien vor. Also die Überkategorien sind die betrieblichen Faktoren. Vielleicht nenne ich mal zum ersten Mal die drei Überkategorien.
Ja, da mal das einmal, ja.
Das sind einmal die betrieblichen Faktoren, das ist das Tagesgeschäft. Also ich muss in der Produktionstechnik gut sein, ich muss die Kosten im Griff haben.
Die Zellzahl
haben
und so muss ich im Griff haben.
Genau, zum Beispiel bei der Milchbehaltung.
Bifertigungsanzahl.
Genau.
Die Fruchtbarkeit der Zuchtzahlen.
Genau.
Und.
Genau. Ja. Mhm. Der zweite Faktor sind die strategischen Faktoren. Da gibt es ja Verästelung einerseits in Richtung, einige Betriebe haben gesagt, sie sind kontinuierlich gewachsen. Sie haben also ihre Betriebsausrichtung erweitert. Und der andere Bereich, sie haben ihre strategische Ausrichtung gefunden in der Diversifizierung, in einer bestimmten Produktion von Direktvermarktung. Da gibt es auch ein paar Beispiele.
Das heißt, ich wusste immer, wo ich hin will.
Genau.
Ich habe einen Plan verfolgt. Ich habe mich nicht treiben lassen und ich habe strategisch war ich immer auf dem Pfad.
Genau. Das war in der Betriebsentwicklung, wie wir die Frage gestellt haben, sehr gut nachvollziehbar, dass es nicht irgendwie passiert ist, sondern sie haben schon diese Idee gehabt.
Okay.
Und oft wurde die Initialzündung auch schon in der Vorgeneration gelegt. Und die jetzige Generation hat das weitergeführt und natürlich professionalisiert, erweitert und spezialisiert.
Das war der zweite Faktor.
Der zweite Faktor. Und der dritte Faktor sind eben diese persönlichen, sozialen Faktoren. Alles, was in Richtung Unternehmer Persönlichkeit oder ich habe es dann aufgespalten, Unternehmertum und Unternehmenskultur. Das ist ja das Soziale, nicht? Dass man sich wohlfühlt und so weiter. Mhm. Und das sind eben die Faktoren, die halt in so Studien, zumindest in den neueren Studien kommen sie schon vor, aber in den älteren Studien eigentlich überhaupt nicht. Da ist eher um Skaleneffekte gegangen, Betriebsgröße und so weiter. Und diese sozialen und persönlichen Faktoren haben wir gesehen, dass die sehr, sehr häufig genannt werden.
Darf ich was dazu sagen? Ich möchte noch was einbringen vielleicht, weil ich es herausgelesen habe. Natürlich hat es Skaleneffekte gegeben. Die größeren Betriebe, du hast das selber gesagt, haben sie im Schnitt etwas leichter getan bei den wirtschaftlichen Faktoren. Aber es hat auch kleine Betriebe gegeben, die sehr gut abgeschnitten haben. Mhm. Also Größe ist nicht alles.
Nein, auf gar keinen Fall.
Also das ist jetzt wichtig, glaube ich.
Das ist ganz wichtig, ja. Also größere Faktoren, genau. Einige sind auch in eine bestimmte Größe gewachsen und das sage ich auch immer, das kommt ja auch nicht von alleine, da muss ich auch eine Strategie haben, ich muss auch was riskieren, muss Geld auch in die Hand nehmen. Was beim Wachstum vielleicht noch wichtig ist, das war schon auch ein ganz klares Muster, dass sie uns gesagt haben, sie sind schrittweise gewachsen, sie haben keinen extrem großen Sprung gemacht und mit viel Eigenkapital, dass es überschaubar war und in ein paar Jahren wieder quasi das Fremdkapital getilgt war. Also das war sehr häufig genannt, dieses schrittweises Wachsen.
Wenn ich schrittweise wachse, dann brauche ich im Hintergrund eine Strategie.
Genau.
Und wenn ich die nicht habe, dann mache ich vielleicht Riesenwachstumsschritte und die gehen aber vom Standort weg sozusagen und dann knallt es mir auf, oder?
Genau. Na, das waren wohl überlegte Schritte und eben da ist eine Idee dahinter. Also ich habe jetzt zum Beispiel Milch- oder Schweinehaltung, ich habe diesen Betriebszweig, der gefällt mir und da entwickle ich mich weiter.
Gut, aber jetzt gehen wir wieder zurück zu dir und du erzählst uns deine Ergebnisse.
Genau, jetzt gehe ich vielleicht noch tiefer in diese drei Faktoren oder Kategorien ein, betriebliche Faktoren. Wir erinnern uns, wir haben 26 Interviews geführt, also 26 Betriebe. Und wir haben das natürlich dann gezählt. Man nennt das auch eine Frequenzanalyse. Wie häufig wird ein Thema auch genannt? In unterschiedlichen Worten natürlich, aber wo wir eine gemeinsame Überschrift nehmen. Zum Beispiel bei den betrieblichen Faktoren Kostenbewusstsein und Arbeitseffizienz. Ja, irgendwas mit Kostenbewusstsein und Arbeitseffizienz wurde in 21 Betrieben genannt. Und da muss man dazu sagen, wir haben nicht gefragt, schauen Sie auf Kosten oder sind Sie in der Arbeit effizient, sondern es wurde selber sogenannt ungestützt genannt. Mhm. Also Kostenbewusstsein, arbeitseffizient mit 21 Nennungen sehr häufig, also fast bei jedem Betrieb. Ähnlich auch mit 21 Nennungen in irgendeiner Form Optimierung der Produktion, auch durch Fleiß und Genauigkeit. Also das ist auch, ich bin zum Beispiel bei einem Betrieb gewesen, habe gesagt, na, was ist Ihr Erfolgsgeheimnis? Ich habe gesagt, naja, wir arbeiten viel. Ich habe gesagt, das tun andere auch. Nicht? Also Fleiß ist natürlich ein wichtiger Faktor. Und da kommt noch was an, später noch hinzu, was mit Freude zu tun hat. Also die arbeiten fleißig, weil sie auch sich stark damit identifizieren, weil sie motiviert sind. Dann ein dritter Punkt bei den Betriebsfaktoren, gute Erlöse durch stabile Erträge und tierische Leistungen. Ich habe schon erwähnt, gibt es ganz tolle Leistungen. Aber was mir aufgefallen ist, vor allem bei den Milchbetrieben, das war nicht die Überdrüberleistung, war keiner über 10.000 Liter zum Beispiel. Die waren so zwischen 8 und 10. Gute Leistungen mit relativ geringen Kosten. Mhm. Dann hohe und stabile Produktpreise bei 16 von 26.
Hohe und stabile Produktpreise, hat das der Bauer in der Hand?
Teilweise durch eben Zellzahl und solche Dinge, also durch kleinere Schrauben natürlich. Mhm. Und dann noch das wirtschaftliche Denken und betriebswirtschaftliche Kalkulation auch mit 16 von 26 Nennungen. Also das waren die fünf Punkte bei den betrieblichen Faktoren. Vielleicht lese ich da ein paar Zitate von den Bauern und Bäuerinnen vor.
Man muss dazu sagen, das waren alles buchhaltende Betriebe. Das heißt, die haben eine gute
Datenausstattung. Eine gute Datenbasis und natürlich, das sind die Besten. Ne? Das sind die Besten der guten oder besten Betriebe. Muss man auch dazu sagen.
Ja, passt schon.
Ein paar Aussagen vielleicht zur Kosteneffizienz und Arbeitseffizienz von einem Milchviehbetrieb aus Oberösterreich. Also ich zitiere, genau, weil damals habe ich es schon geschafft, die Stallbaukosten pro Kuhplatz bei 30 Kühen auf 18.000 Schilling noch. Und da haben schon die Ersten geschaut, wie das geht. Das war ein Betrieb, auch ganz interessant, der hat nämlich ganz klein angefangen, war ein Nebenerwerbsbetrieb, musste nebenbei noch arbeiten, damit er das überhaupt aufbauen konnte. Und hat dadurch extrem billig, also kostengünstig investiert. Und das sind dann die anderen Betriebe, also 18.000 Schilling, das war wahrscheinlich in den 90er Jahre. Mhm. Trotzdem heute unvorstellbar, nicht, wenn man das umrechnen würde.
Damals war es wahrscheinlich 25 im Schnitt, 1.000
Schilling. Ja, wahrscheinlich noch mehr.
Ja, oder noch mehr, oder 35. Ja.
Also sehr schönes Zitat, also der hat es nicht, das war ein Betrieb, der es wirklich nicht leicht gehabt hat. Und trotzdem, ganz eine klare Strategie, sie wollte eine Milch sich weiterentwickeln, hat das, glaube ich, mit 12 Kühen begonnen, 12 Kühe, und hat dann eben für 30 gebaut und das sehr günstig. Anderes Zitat, Optimierung der Produktion auch durch Fleiß und Genauigkeit. Da hängt sehr stark zusammen, wie geht man mit Maschinen, Gebäude um, die ganze Lebensdauer. Da hat ein Gemischbetrieb, also Landwirt von einem Gemischbetrieb. Beim Schmieren, da sind wir schon sehr genau. Ich meine, das Grundding ist Genauigkeit. Also dieses Genauigkeit, Fleiß, Genauigkeit, das ist sehr, sehr oft gekommen. Oder Bio-Ackerbauer aus dem Waldviertel. Ich fahre um die Zeit eigentlich fast jeden Tag eine Runde und schaue mir das, sprich die Ackerkulturen, an. Aber nicht nur jetzt meines, sondern bei Kollegen, wenn ich was sehe, das ist besonders, wie hat er das gemacht? Also auch dieses gegenseitig Lernen, Schauen, Beobachten. Mhm. Wirtschaftliches Denken, da habe ich ein wunderschönes Zitat von einem Mutterkuhbetrieb. Wir wissen ja, die Mutterkuhhaltung ist ein bisschen in der Krise, wir haben geringe Einkommen. Und das ist ein Mutterkuhbetrieb, kombiniert ein bisschen mit Forst aus Oberösterreich, aus dem Mühlviertel, der sehr erfolgreich ist. War ja schon auf Exkursion bei ihm. Und der auch eine unternehmerische Ausbildung hat und dieses unternehmerische Denken sehr gut verkörpert. Ich zitiere, dass es nicht entscheidend ist, ob ich es mir leisten kann, sondern ob mir das Wirtschaftliche in meinen Zahlen was bringt. Also leisten kann, eine Maschine zu kaufen zum Beispiel. Mir ist ganz klar, ich mache unser Ergebnis nicht über die Einnahmen hauptsächlich, sondern über die wenigen Ausgaben. Mhm. Der hat zum Beispiel, da haben wir gesehen, bei der Gewinn- und Verlustrechnung eine Gewinnrate von fast 50%. Gewinnrate heißt das Verhältnis von Einkommen zum Ertrag. Also wie viel, wenn ich 100 Euro einnehme, wie viel bleibt quasi als Gewinn, als Einkommen übrig? Normalerweise 25% im Schnitt, laut grünem Bericht. Und der hatte fast 50%. Man muss wissen, die Mutterkuhbetriebe hatten im Vorjahr 13% Gewinnrate. Okay. Der macht fast 50%. Mhm. Und das fällt natürlich auf und das hängt mit dieser, da gibt es ein anderes Zitat, das ist jetzt nicht dabei, wo er mit seinem Sohn immer wieder einen Diskurs hat. Der Sohn sagt, ja, eigentlich wäre schon nett, um einen neueren Traktor zu haben. Und der Vater sagt, ja, aber verkaufen wir dadurch unser Rindfleisch teurer? Mhm. Wir wirtschaften wir dadurch mehr. Ne? Wenn wir gleich weiter wirtschaften, schlagt sich das nur auf die höhere Abschreibung und damit aufs Einkommen nieder. Also diese Denke, die ist bei dem Betriebsleiter besonders aufgefallen. Mhm. Oder anderes wirtschaftliches Denken. Ich kann jetzt nachschauen, also wer schreibt, der bleibt. Ich kann jetzt nachschauen, was ich vor 5 Jahren gearbeitet habe an dem Tag. Ein Schweinehaltungsbetrieb aus der Steiermark, der hat mir das gezeigt, was er da für tolle Aufzeichnungen hat, kann alles nachvollziehen. Also diese Identifikation, dieses Nachschauen können. Und ich glaube, dass sobald man etwas aufzeichnet, ja auch wieder viel lernt und sich dabei auch Gedanken macht. Also das wären ein paar Zitate jetzt von den betrieblichen Faktoren, wo es darum geht, einfach das Tagesgeschäft gut zu beherrschen, die Kosten im Griff zu haben, in der Arbeit effizient zu sein und Qualität zu liefern, damit die Produktpreise auch in dem Rahmen, der möglich ist, auch gesichert sind. Mhm. Zum Zweiten, zu den strategischen Faktoren. Mhm. Da lese ich ein Zitat vor zur Betriebsgröße, Wachstum und Spezialisierung. Ein Schweinehaltungsbetrieb aus Niederösterreich. Laufend gekauft, unseren Betrieb gibt's. Ich bin die 4. Generation jetzt und der Großvater, glaube ich, angefangen mit nicht mal 5 Hektar. Ein ganz ein toller, so an der Grenze, Wallviertel, Weinviertel, Schweinehaltungsbetrieb, finanziell sehr gut dastehend. Wenn man die Zahlen kennt, dann fährt man zum Betrieb hin, alles top, sehr schön. Und trotzdem fragt man sich, woher kommt dieses Ergebnis? Das hat mich auch manchmal selber so für mich beeindruckt. Man sieht die Zahlen, man sieht die Kontostände, die Vermögensstruktur, die Gewinn- und Verlustrechnung. Und dann kommt man hin und denkt sich, nichts Besonderes. Also das ist das Faszinierende. Das Besondere ist eigentlich, man muss dann wirklich in die Tiefe schauen. Also auch die Produktionstechnik, das Kontinuierliche. Er sagt, viele hören auf in seiner Region, er bekommt die Fläche billig. Er hat eine ganz klare Strategie, er bleibt in der Schweinehaltung, es gefällt ihm. Also da spielen oft scheinbar Kleinigkeiten mit, die das dann...
Zwischenfrage, hat dieser Betrieb Schweinemast auf Vollspalten und was sind seine Strategien in Zukunft?
Ja, er ist so sehr offen. Also das ist natürlich ein Thema gewesen. Aber er hätte die Möglichkeit, dass er auch größere Buchten macht und die Buchten dann strukturiert. Mhm. Aber er ist auch so ein Betrieb, der sagt, jetzt erntet er quasi das, was jetzt da ist und er möchte auch weitermachen. Das ist ein Betrieb, das ist eher selten. In der Regel waren es Familienbetriebe mit eigenen Kindern. Der hat keine Kinder gehabt, aber da ist ein Neffe eingestiegen. Mhm. Also der Neffe möchte es auch weiterführen. Und die würden das dann anpassen, wie halt das Gesetz oder wie auch die Bestimmung dann immer wäre.
Mhm. Okay.
Und dann der zweite strategische Ast, der in Richtung erfolgreiche Direktvermarktung und durch Qualität und Kundenbildung geht. Also das ist gar ganz stark. Die waren oder sind auch deshalb erfolgreich, weil sie ganz starke Kundenbindung haben. Da habe ich zum Beispiel einen Bio-Weinbaubetrieb in der Südsteiermark. Genau, also das Authentische ist ganz wichtig auch. Das ist ein wirklich toller Betriebsleiter, der wirklich das auch lebt, seine Philosophie. Für mich die Positionierung zum Beispiel, sie sind da in die Gegend gekommen und es gibt ja Hausnummer 1000 Buschenschenken. Aber für was steht ein Betrieb oder Mensch? Also die Positionierung ist das Wichtigste. Da muss ich dazu sagen, zudem hat das Navigationsgerät dann auch aufgegeben und ich habe mit telefonisch vorhandeln müssen, damit ich den Betrieb gefunden habe, weil er so entlegen war.
Und trotzdem ist
er so stark, weil eben er positioniert sich, hat auch spezielle Angebote, spezielle Brettlihausen und sehr schönes Ambiente und dann kommen die Leute hin.
Das heißt aber auch, Ein Direktvermarkter hat andere Anforderungen wie jemand, der sozusagen für die Rinderbörse produziert oder für Schweinevermarktungsorganisationen. Also der den Kundenkontakt sucht, da ist zum Beispiel Authentizität ein wichtiger Punkt. Oder Kommunikationsfähigkeit.
Auf alle Fälle.
Und solche Dinge, oder?
Nein, da muss ich die Menschen lieben. Also oder da muss ich Freude haben, wenn Menschen am Hof kommen. Das wollen viele nicht. Ne? Das sind eher, ich habe zum Beispiel einen Milchviehbetrieb, der klassisch oder ein klassischer Milchviehbetrieb an die Molkerei liefert, der so also ein Eigenbrötler war, ein Tüftler, der seine Maschinen sehr gut gepflegt hat, sehr lange und so weiter und dadurch seinen Erfolg quasi generiert hat, der wäre kein Direktvermarkter zum Beispiel. Und der lebt auch, dem ist es irgendwie ein Anliegen, auch der Bio-Weinbau das auch hinauszutragen. Macht auch Vorträge und da ist ihm das Geld gar nicht so wichtig. Das ist einfach seine Vision und das möchte er tun einfach. Anderes noch, Legehennenbetrieb. Wichtig ist in dem Fall also das Persönliche, weil ich meine Kundschaft in sowieso, das sind schon bald Freunde und sie kennen de facto meine Lebensgeschichte und ich kenne ihre, ja bei den Jüngeren sowieso. Und bei den Hotels ist es das Gleiche, also wenn du mal wo drinnen bist und man lernt sich einfach kennen. Merkt man also diese andere Legehennenbetrieb in Tirol, ganz untypischer mit 2000 Hühnern, Vollerwerb, also eher klein, wo die Oma schon begonnen hat ins Tal zu gehen im Rucksack mit Eiern. Und sie hat dann kontinuierlich weitergeführt. Er hat das immer wieder lobend erwähnt. Und er kauft auch dort ein, bei diesen Märkten. Das ist ein bisschen anders strukturiert, weil die machen das auf Eigeninitiative in den Regionen. Und er hat eine gute Bindung zu den Geschäftsführern. Sie kennen ihn. Er hat auch ein Bild auf der Eierschachtel. Also da ist sehr viel persönlich. Weil er hat gesagt, zwei in der Gegend wollten das auch machen wie er. Wenn wir das gesehen haben, er bekommt da 35, 40 Cent pro Ei. Das ist ja ein toller Preis. Sonst kriegt man vielleicht 12. Und die sind aber nicht reingekommen, weil er eben so gut verbunden ist. Mhm. Also wenn das nicht gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich schon draußen. Mhm. Weil die hätten das vielleicht nur 2 Cent billiger angeboten. Also Kundenbindung ist das Persönliche da sehr wichtig bei dem Betrieb gewesen. Das waren also strategische Faktoren. Und dann komme ich jetzt noch zu den, wir haben es einmal so genannt, soziale, persönliche Faktoren. Und dabei haben wir 4 solche Kategorien herausgearbeitet. Und auch wieder mit einer sehr hohen Anzahl, wo das auch immer wieder vorgekommen ist. Und da ist eben das, was wir vorhin schon besprochen haben, die frühe und gelungene Hofnachfolge mit Freiräumen und Entfaltungsmöglichkeiten. Und das ist in 21 von 26 Betrieben oder Gesprächen thematisiert worden. Mhm. Ich habe nicht gefragt, wie war die Hofnachfolge. Wir haben nur gefragt, wie war die Betriebsentwicklung, wie ist es gelaufen. Und in 21. Und das war für uns, das ist ja nicht neu, das Hofnachfolge und so weiter wichtig, aber das ist so, in dieser Gruppe, das kann kein Zufall sein, ne, bei 26, dass es so häufig aufgepoppt ist, war für uns auch ein bisschen überraschend.
Wenn wir jetzt Zuhörende haben, die schon etwas älter sind und einen landwirtschaftlichen Betrieb führen, welchen Tipp würdest du der Betriebsleiterin, dem Betriebsleiter geben, der schon älter ist vor der Übergabe? Welchen Tipp würdest du ihm geben, damit er mithilft, dass der Junge die Junge durchstarten kann?
Ja, Freiräume. Also wenn es der Betrieb hergibt, am besten ist es, eigene Verantwortungsbereiche zu übergeben. Man nennt das auch in der Innovationsforschung sogenannte Parallelsysteme. Also die Junge kann sich etwas aufbauen, kriegt ein bisschen Startkapital und die ältere Person redet da nichts rein.
Das heißt, ein kleines Standbein wird gebaut am Betrieb und auf diesem Standbein kann sich der Junge oder die junge Familie austoben und selbst etwas versuchen auszubauen.
Genau.
Mit noch nicht volles Unternehmerrisiko.
Ja, genau. Im kleinen Schritt ausprobieren, so Schritt für Schritt sich zu entwickeln. Und ich denke, das geht fast in jedem Betrieb. Oft das Argument ist ja für jung und alt geht's nicht, ne? Sozialversicherung und so weiter, ja. Aber so kleine Nischen, das kann man sogar, wenn der Junge noch ein bisschen in die Arbeit geht, aber zu Hause vielleicht auch. Also wichtig ist es ausprobieren können. Und das Schauen, was liegt mir eigentlich? Wo liegen meine Stärken? Und das ist für junge Menschen so wichtig. Und die arbeiten ja, wenn sie dann eine Vision haben oder eine Freude, ja Tag und Nacht. Das ist ja, wo man noch jung ist und voller Energie und was das Leben auch aufbauen möchte. Also das ist, finde ich, ist eins der wichtigsten Punkte. Und 2, das war auch interessant, haben mir gesagt bei den Interviews, Sie haben das so toll empfunden, dass Ihre Eltern quasi Sie so früh rangelassen haben und Sie möchten das den Jungen auch geben. Das heißt also, wenn diese positive Erfahrung gemacht
einmal da
wird,
ist, dann gibt man es wieder
dann
weiter.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch in der nächsten Generation weitergegeben wird. Und B, zwei davon haben gesagt, sie ziehen sich zurück und suchen sich so nebenbei eine Arbeit oder was anderes, damit der Junge voll einsteigen kann. Das habe ich so noch nie gehört. Das finde ich sehr interessant. Das
also zuerst sozusagen die Nische für die Jungen, dann ergibt man es der Jungen und der Ältere geht, sucht sie dann vielleicht wieder eine Nische.
Genau, weil in der Regel ist sie umgekehrt. Nicht? Und die Gefahr ist ja, wenn ein Junge dann Fuß fasst irgendwo, erfolgreich ist, dass dann die Weiche gelegt ist in eine andere Richtung. Aber es könnte auch so gehen. Das haben mir zwei so auch gesagt.
Also wir haben jetzt den Punkt Hofübergabe, Vorbereitung und so weiter.
Genau, vielleicht nur ein Zitat, was für viele stehen kann. Ackerbaubetrieb im Burgenland. Und da bin ich meinen Erdanteilbetrieb bekommen. Und da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir so früh die Möglichkeit gegeben haben, einen Betrieb zu führen, weil da ist eine andere Motivation dahinter. Da könnte ich jetzt viele sehr ähnlich gelagerte solche Zitate liefern. Also frühe gelungene Hofnachfolge. Der zweite Punkt war ebenso für uns gar nicht so am Fokus und damit auch ein bisschen überraschend, Netzwerk und Gemeinschaften. Okay. Wobei das sehr breit ist, sehr breit. Das geht von Maschinengemeinschaften bis hin, dass die Familie, also die weichen Erben verstreut sind, bei den einen Steiermark und bis Niederösterreich und dort das Kürbiskernöl auch verkaufen und quasi so eigene Märkte aufgebaut haben. Bis hin, wenn ich einmal ausfalle, dass da die Neffen da sind und so weiter und auch die Silierung bewerkstelligen. Also das hat irrsinnig, bis hin auch ein Betrieb auch, der in der Meisterarbeit tätig ist, ja, da geht er so gern hin, weil da fährt er wieder neu ist. Es hat viele Facetten. Aber ich habe gemerkt, bis auf den einen bisschen Eigenbrötler, den ich zuvor genannt habe, wobei der hat auch gute Beziehungen zu einer Nachbarschaft, so Eigenbrötler ist er auch nicht, dass die alle sehr gut vernetzt sind, sehr viel sich austauschen, natürlich auch lesen, interessiert sind, aber ein breites Netzwerk haben. Die würden das nicht als Netzwerk bezeichnen. Das sagen wir eher von der Wissenschaft. Aber dass sie da viele Kontakte haben.
Sie sind eingebettet in die Gesellschaft oder in eine Gruppe gleichdenkender oder zusammenarbeitender Kooperationen.
Genau.
Also nicht das Einbrödlertum sozusagen, dass ich nur mich auf mich beziehe.
Genau, das Gegenteil ist,
die Gemeinschaft.
Das Gegenteil ist, ich brauche niemand. Ja, das gibt's ja auch. Solche Landwirte gibt's ja auch. Die haben das, genau das Gegenteil. Also sie.
Und von denen waren nicht so viel dabei.
Na?
In deiner Gruppe.
Das kann man sagen. Überhaupt nicht eigentlich, ja.
Ja.
Vielleicht lese ich da ein Zitat vor. Von einem Milchbetrieb aus Oberösterreich. Jetzt haben wir eine Praktikantin gehabt und der Nachbar hilft uns mit dem Eingrasen. Und der Bub von meiner Schwester, der ist auch recht engagiert. Das war das so, weil das sind ja oft so Stresssituationen, wenn irgendwas passiert auf einem Hof und so weiter. Da ist ein großes Netzwerk dahinter, das es auffängt. Oder anderer Gemischbetrieb. Wir haben schon ein großes Netzwerk, das haben meine Eltern schon gemacht. Die ganzen verwandten Teams, das was ich zuvor gesagt habe. Das ist weit verbreitet bei uns in der Region, das habe ich rausgenommen, die verkaufen das dann für uns quasi auch ab Hof und das ist natürlich ein großer Vorteil.
Ja.
Also Netzwerke und Gemeinschaften. Der dritte Punkt, auch ganz, ganz wichtig, mit 18 Nennungen ungestützt, familiärer Zusammenhalt, Lebensqualität, Freude. Da lese ich auch ein paar Zitate vor. Und das Wichtigste ist trotzdem ein vernünftiges Familienleben auch in den Generationen zusammen. Wir haben ja die Interviews auch geführt.
Bei der Vision 2028 Plus, da ist das Jahr rauskommen, gell?
Ja.
Bei den Interviews?
Ja, eindeutig, ja.
Bei den Befragungen?
Und wir haben die Interviews geführt, jetzt muss ich nachdenken, meistens zu zweit eigentlich, also Mann, Frau oder Mann, Hofnachfolger fällt mir jetzt ein. Teilweise auch zu viert, also da auch übergenerationell. Das war nicht immer leicht zu transkribieren, aber das war super, weil dadurch schon ein bisschen die Stimmung auch wiedergegeben ist. Also Familienleben ganz, ganz wichtig. Ist klar, es geht um Familienbetriebe. Dann das Thema Lebensqualität. Und man muss schon sagen, wir haben schon geschaut, wir haben im Haus drinnen relativ viel hergerichtet und renoviert. Das war schon wichtig, dass das auch passt. Nicht nur draußen, sondern dass das Wohlfühlen einfach da ist. Das ist der Milchbetrieb, wenn du dich erinnern kannst, mit den 18.000 Schilling pro Kuhstandplatz, der es sehr schwierig gehabt hat und gebaut hat. Dann hat er einen Stall gebaut und da sind ihm 40.000 Schilling oder was übrig geblieben, weil er so billig gebaut hat, er hat da budgetiert. Und das Geld haben sie verwendet, um im Wohnhaus etwas schön zu gestalten. Und ich habe teilweise ja bei den Interviews auch die Möglichkeit gehabt, mich die Wohnräume anzuschauen, wo sie sehr stolz sind, dass sie das auch schön haben und dass sie sich da wohlfühlen, dass sie da auch ausspannen. Und ich finde, das ist ein nicht zu unterschätzender Wert. Vor allem für junge Menschen, die dann heranwachsen und sehen, ja, es wird nur gearbeitet und bei uns schaut es wild aus und da will ich eigentlich weg. Oder ist es, wo man dann zusammensitzt, wo man schön hat, wo man einen Ort hat, wo man sich wohlfühlt. Mhm. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Weil man oft gedacht hat, wie so, ich war ja früher auch in Deutschland unterwegs oder so, tolle Betriebe von den Zahlen, aber wo man gedacht hat, eigentlich möchte ich da nicht bleiben. Das ist alles so, ja, rein zu effizient. Mhm. Also es braucht mehr, und das ist ein schönes, da gibt es mehrere Zitate in die Richtung. Und das andere noch, Freude in und mit der Landwirtschaft, Schweinebauer aus Niederösterreich, der es auch sehr schwer gehabt hat. Also St. Pöltener Raum, wo die Eltern gar nicht wollten, weil der Betrieb war nicht groß. Die gesagt haben, du mach was anderes und das bringt dir eh nichts. Und der wollte aber unbedingt Bauer sein. Es war so schwer für ihn, Bauer zu sein. Und dann war das endlich und voll erfolgreich. Ich bin mal mit Leib und Seele Landwirt. Ich mache das gerne. Ich bin nicht gezwungen worden und nichts. Einfach mein Traumberuf. Also wirklich ein schönes Zitat. Und vielleicht zu dem dazu passend, ich habe die letzte Frage gestellt. Was glauben Sie, was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste für eine erfolgreiche Betriebsführung? Das war so ein bisschen so eine Abrundungsfrage. Und da sind genau die Dinge gekommen und also alles, was mit Freude, Motivation zusammenhängt, war ganz, ganz oben. Mhm. Und ich habe dann noch den Punkt wertschätzende, motivierende Zusammenarbeit, das geht eh ein bisschen in die Familienzusammenhalt. Ich habe mir dann zum Schluss gedacht, wie stehen jetzt diese drei Faktoren, betriebliche Faktoren, strategische Faktoren und soziale, persönliche Faktoren zusammen? Ja? Sind die irgendwie, müssen alle erfüllt sein, damit man erfolgreich ist, oder gibt es da ein bisschen so ein Modell wollen wir bauen? Wir haben es nicht. Aber ich habe eine These. Ich glaube, dass diese sozialen und persönlichen Faktoren, ich kann sagen, die persönlichen Faktoren, das ist die Unternehmerkompetenz. Und die sozialen Faktoren, das ist so die Unternehmenskultur. Mhm. Also wie gehen wir miteinander um, wie kommunizieren wir, wie arbeiten wir zusammen. Dass das quasi das Fundament ist. Mhm. Und wenn ich quasi 30 Ferkeln pro Sau aufziehe, pro Jahr, dann kann das nur kommen, wenn man gut zusammenarbeitet, wenn es eine gute Kultur gibt und wenn ich natürlich auch in der Persönlichkeit, Unternehmerkompetenz besitze, glaube ich. Also, dass es da schon ein bisschen eine Abhängigkeit gibt. Genauso bei strategischen Faktoren. Wenn ich genau weiß, was ich will und mich das, die Freiräume dazu auch habe, nicht durch die frühe Hofnachfolge oder dass man das in der Partnerschaft ausmachen kann, dann geht's in die Richtung. Und das war für mich so verblüffend, wie ich gesagt habe, bei den einen Schweinebetrieb, wo die Zahlen ja Wahnsinn sind und man, wo ist es wirklich? Ich habe das Gefühl gehabt, das geht ja eigentlich eh ganz einfach. Mhm. Wenn ich dieses Fundament habe, wenn ich genau weiß, was ich will, Schritt für Schritt, das Arbeitsleben dauert ja eh sehr lange, man hat viele Möglichkeiten. Man braucht nicht da in Stress verfallen, sondern die Schritte
gut setzen.
Gut zu setzen, genau, wenn ich weiß, wohin wir wollen.
Leopold, wenn du 45 Jahre wärst und einen landwirtschaftlichen Betrieb hättest, dann Milchviehbetrieb im Ennstal. Und du hast Nachkommen, eine Tochter, einen Sohn, der geht gerade in eine landwirtschaftliche Schule. Und du als Bauer, Bäuerin überlegst dir jetzt, wie kann ich es gut aufgleisen, dass es gut weitergeht? Mhm. Was würdest du tun? Mhm. Jetzt, also, du hast dir eigentlich jetzt alle Punkte aufgezählt, oder? Gieß mir das in ein praktisches Beispiel.
Ja, mein An und für sich ist alles aufgegleist, das stimmt. Ich würde zuerst einmal schon genau hinterfragen wollen, was die, wenn das entschieden ist. Ja, das könnte ja sein, dass beides. Es könnte ja sein, wenn man 2, 3 Kinder hat, dass mehrere sich interessieren. Ne? Ja. Das ist ja auch nicht eine einfache, aber doch schöne Aufgabe.
Wir haben einen Podcast bei uns dabei, ja, wo der Betrieb auf 2 Kinder aufgeteilt wurde. Mhm. Einer ist gegangen in pflanzenbauliche Geschichte und der zweite hat die Rinderwirtschaft weitergemacht.
Ja. Also wenn die Situation wäre, dann würde ich mal versuchen herauszufinden, wer brennt mehr quasi für diesen Betriebszweig. Wenn man sagt, wir haben uns in der Milch etabliert, natürlich kann man jeden Betrieb umstellen, aber einfach ist immer, wenn man schon eingeschlagene Wege auch im Pfade fortsetzt. Und da hat mir der Sixtus Lanner mal ein gutes Wort gegeben, den habe ich immer wieder zu Vorlesungen eingeladen. Und er hat gesagt, er wird auch immer wieder gefragt, war ja ein Tiroler. Sixtus, was glaubst du, macht es Sinn, dass ich den Betrieb an die nächste Generation weitergebe? Oder der junge Nachfolger fragt, ja, soll ich den Betrieb soll ich ihn übernehmen und weiter bewirtschaften? Und dann sagt er, ja, ich habe so viele Kühe, so viel Land und so weiter. Und dann hat der Sixtus gesagt, nein, das interessiert mich nicht, wie viele Kühe du hast. Mir interessiert nur eine Frage. Glaubst du, dass du besser bist als der Durchschnitt? Und damit ist alles subsumiert, nicht? Weil wenn ich glaube, ich bin besser als der Durchschnitt, dann glaube ich, dass ich wirklich voll brenne für das Ganze. Und dann, dass ich all diese Schritte setze. Also der erste Schritt wäre mal herauszufinden, wer wäre am besten, also wer brennt am meisten für das Ganze.
Was würdest du bei dir ändern? Oder was wäre dir wichtig? Oder was glaubst du, was du als Bäuerin, als Bauer tun müsstest, damit der Junge optimale Chancen hat?
Ja, na, auf alle Fälle viel reden, die Bedürfnisse der jungen Leute mit einfließen lassen, in sehr frühen Entscheidungen einzubinden, völlige Transparenz, also wie schaut es am Betrieb aus, wenn Schulden da sind, das auch aufzuzeigen, also ganz klar, wichtig auch eigene Aufzeichnung zu haben, damit ich das auch der jungen Generation transparent machen kann, so sieht es auf dem Betrieb, das sind die Entwicklungsmöglichkeiten. Ich glaube, das ist einmal der erste Schritt, ähnlich wie beim Betriebskonzept, die Analyse. Also eine gute Analysephase, Transparenz, so sieht es auf dem Betrieb aus. Schau dir das an und dann versuchen herauszufinden oder in Gesprächen, das muss der Junge oder die Junge herausfinden, wofür brennst du? Willst du das wirklich so? Ist die Milchproduktion auch dein Schritt oder machst du es nur, weil es eben schon da ist? Was sind deine Vorstellungen von der Zukunft? Und da eher dann unterstützend wirken. Nicht so sagen, ja, das machen wir jetzt so und so, sondern eher versuchen, was sind die Beweggründe oder die Motivationen der jungen Menschen und die dann unterstützen. So wie das geht ein bisschen in Richtung Coaching.
Okay.
Und dann schon auch eigene, wie wir vorhin auch gesagt haben, eigene Bereiche auch zu überlasten. Dass zum Beispiel die Anpaarung dann der Hofübernehmer entscheidet und nicht mehr ich. Vielleicht schon in Rücksprache noch, aber oder bestimmte Zuchtziele definiert. Also so ein bisschen hineinzuwachsen in die Verantwortung.
Ich glaub, oder das ist ganz wichtig. Der Direktvermarktung etwas auszuprobieren, wenn es regional passt. Oder wenn er gerne Käse herstellt. Oder.
Ja, oder wenn es auch wirtschaftlich eng ist. Nicht? Wenn man 18 Kühe hat und ich kann schwer wachsen. Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch, wenn man im Vollerwerbs... Da kann man rechnen, ja, so viel braucht man eigentlich. Das Ganze ist ja auch weiterzuentwickeln, nicht? Weil die Lebenshaltungskosten auch steigen. Welche zusätzliche Schiene könntest du dir vorstellen? Also viel im Gespräch sein, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und die Anliegen ernst zu nehmen.
Was wäre dein Rat für Jugendliche, die den Schritt in die Landwirtschaft gehen möchten, in diesem Zusammenhang? Der Jugendliche selbst hat ja natürlich nicht so sehr in der Hand, was sein Vater jetzt gerade macht, sondern der kann es auf seine Ausbildung einmal Wert legen, dass er sagt, okay, ich schaue, dass ich Meisterkurs mache oder, dass ich vielleicht der bin, die in die Datenaufzeichnung einsteigt, wenn es der Vater nicht macht, oder? Dass ich vielleicht ins Ausland gehe oder auf andere Betriebe gehe, die interessant sind oder lernen von anderen.
Genau, also das wäre mein erster Punkt gewesen, mal viel anzuschauen. Also nicht gleich sofort mal viel anzuschauen, Erfahrungen zu sammeln, mitzuarbeiten. Und dann auch zu Hause ausloten, was geht eigentlich am Betrieb, was kann ich, was könnte ich da machen? Und das Beispiel Aufzeichnung finde ich auch sehr gut, also mal zu schauen, viel Betrieben gibt es ja keine Aufzeichnungen, in der Ausbildung macht man das. Und diese Aufzeichnung auch weiterzuführen, also dann nicht aufzuhören, wenn die Ausbildung vorbei ist. Und in der Phase gilt es einfach viel auszuprobieren. Das kann man mit 15, 16, 17, 18 nicht wissen, wo das gibt's auch, aber das Ausprobieren ist sehr wichtig. Viel anzuschauen, viele Gespräche zu führen, Exkursionen zu machen, mal im Ausland zu arbeiten. Und dann vielleicht auch gestärkt den Eltern gegenüberzutreten, wo man schon gewisse Vorstellungen dann hat, wenn man schon was gesehen hat.
Vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend bei den Investitionen im ersten Schritt. Also das sehe ich oft ein bisschen mit Enttäuschung, sozusagen, dass die Jungen oft sehr stark in die Maschinen hineintendieren. Ich glaube, das ist für manche...
Dieses unternehmerische Denken, nicht? Wenn ich jetzt den Traktor um 100.000 Euro kaufe, den schreibe ich auf 10 Jahre ab, dass man der 10.000 Euro vom Einkommen nimmt. Dieses Bewusstsein zu schaffen.
Dafür gibt keine Kuh einen Liter mehr Milch, prinzipiell einmal, oder?
Genau.
Das muss man wissen.
Ja.
Natürlich geht es aber auch nicht darum, jetzt die Betriebe hinunterzufahren. Ich könnte natürlich alle Investitionen vermeiden, aber dann hat irgendwann einmal die nächste Generation spätestens ein Riesenproblem. Und wenn es ausschaut wie die Sau am Betrieb, dann ist das Wohlfühl, der Wohlfühlfaktor ja auch nicht da.
Nein, und es muss auch, junge Menschen sind begeistert für Technik, ne? Das ist natürlich, aber auf der anderen Seite, ja, das ist eine Gratwanderung ein bisschen, vor allem bei jungen Burschen, die natürlich durch die Technik auch angezogen werden und da Freude haben, vielleicht da zu Hause eher mitzuarbeiten. Aber das auch aufzuzeigen, was das auch bedeutet, finanziell oder wirtschaftlich dann im Einkommen. Dieses Bewusstsein zu schaffen, das sollte uns in der Ausbildung noch stärker gelingen. Ja.
Ja. Was heißt das für uns in der Ausbildung? Was heißt das für die Agrarpolitik eigentlich? All das, was du uns jetzt erzählt hast. Welche Rahmenbedingungen können wir schaffen oder für die Forschung vielleicht auch, um das zu unterstützen, damit wir möglichst viele Betriebe effizient aufstellen oder mit Freude aufstellen?
Von der Agrarpolitik-Seite, es ist schon sehr stark, die Agrarpolitik kann durch Anreize geben.
Sie kann das Bildungssystem aufrechterhalten. Wir haben ein sehr gutes Bildungssystem.
Genau. Ja. Was mir ein bisschen vorschwebt in der Unternehmensführung, jetzt machen wir ein bisschen so in die Richtung auch auf als Ergebnis der Vision 2028 Plus, so ein bisschen eine Aufzeichnungsoffensive auch. Also, dass jeder Absolvent, jede Absolventin einer höheren Schule quasi wirklich eine digitale Buchführung umsetzt. Da sind wir gerade in der Überlegung, wie wir das machen. Das ist das eine, die Kompetenz. Das andere ist aber, sollte die Möglichkeit geschaffen werden in der Ausbildung, dass man so...
Spielwiesen?
Ja, genau, das Ausprobieren. Das hat mir einer bei einem Interview auch gesagt, also nicht bei dem, sondern bei der Vision, ein Schuldirektor. Es sollte eigentlich jeder Schüler, jede Schülerin einmal was ausprobiert haben. Das gefällt mir sehr gut. Also, weil das ist ja eine Phase zwischen 15 und 18 bis 20 Jahren. Da muss man sich erst finden. Und eben da ist es wichtig, viel anzuschauen und vielleicht so in der Rahmen der Unternehmensführung, in der schulischen Ausbildung da die Möglichkeit zu schaffen, wo könnte mein Platz sein? Dass so Technik auch gelehrt werden, zu dem hinzukommen, weil ja die Freude und die Motivation so dominierend sind bei dieser ganzen Studie. Wie finde ich eigentlich wirklich meines? Ohne dass ich gerne eine Revolution anfachen muss. Aber wie finde ich eigentlich meines, wo ich mich dann voll entfalten kann? Weil die These ist schon die, dass jeder Mensch Talente hat und jeder Mensch ist für irgendwas zu begeistern. Und die Kunst, glaube ich, ist es, das herauszufinden. Das ist oft eine lebenslange Kunst. Und vielleicht, dass wir da ein Format finden in der Schule, in der Ausbildung oder wie auch immer, das zu unterstützen, ohne Gewähr, dass es gelingt in dem Zeitraum, aber dass man zumindest einmal Techniken gelernt hat, wie kann ich eigentlich dieses Spüren selber, wie geht's mir eigentlich dabei, dass ich nicht ein Getriebener bin oder begeistert bin von den und den Dingen, aber eigentlich ist ja das gar nicht drinnen. Ich kann es schwer fassen, es geht schon ein bisschen ins Psychologische hinein.
Ich denke jetzt ein bisschen immer an die Meisterausbildung auch, weil ich glaube, da sind die Teilnehmenden schon etwas älter und das ist ein sehr fruchtbarer Boden, glaube ich. Da muss man das auch reinbringen, glaube ich.
Da passt auch gut, da gibt es ja die betriebswirtschaftliche Hausarbeit, zumindest war das in meiner Zeit so, jetzt wird es vielleicht ein bisschen anders heißen. Und da geht es ja auch darum, halt irgendwas zu rechnen dann speziell, aber wie komme ich zu dieser Idee eigentlich? Warum mache ich dies oder jenes? Und da könnte man sowas voranschicken. Das ist wahrscheinlich in dem Lebensalter um die 20 dann schon gescheiter.
Und dann gibt es ja auch die Arbeitskreise Unternehmensführung oder die Spezialarbeitskreise, die dann auch weiterhelfen, wo man diese Kommunikationsebene hat mit Gleichgesinnten oder positiv denkenden Menschen sich umgibt. Das ist ja auch was Wichtiges im Leben. Ich glaube, das sind so also Bausteine, die, die helfen. Und da, da haben wir eigentlich in Österreich ein sehr gutes System. Mhm. Man muss es nur nutzen dann, oder?
Mhm. Auf alle Fälle. Also Arbeitskreise, ich bin ein voller Fan von Arbeitskreisberatung, Arbeitskreisarbeit. Weil es einerseits um die Kompetenz geht, andererseits auch ums gegenseitige Stärken. Wo ich vielleicht aus meinem Dorf herauskomme, wo die ein bisschen negative Stimmung ist und ich komme zu Leuten, die auch sich weiterentwickeln wollen. Also ganz, ganz wichtig.
Und dann natürlich auch einbringen in die Gesellschaft, indem man Verantwortung übernimmt, oder? Ja. Dass man sagt, okay, man nimmt politische Tätigkeit an oder in der Region oder auch überregional.
Ist darüber auch hinaus auch im Landwirtschaft.
Mitzugestalten.
Ja, genau, auf alle Fälle. Und im landwirtschaftlichen Schulwesen, glaube ich auch, wir haben mittlerweile 50%, die nicht von einem Hof kommen, die wahrscheinlich gar nicht in einem Hof arbeiten werden, weil so leicht ist es ja nicht, extern auf einen Hof zu kommen, dass die auch sogenannte Entrepreneure im ländlichen Raum werden, dass sie was Neues schaffen im ländlichen Raum. Mhm. Also diese Kompetenz, das hat auch viel mit Unternehmensführung zu tun.
Und solche Dinge.
Was auch immer. Ja. Muss gar nicht immer nur im landwirtschaftlichen Bereich sein, aber im ländlichen Raum, dass da Wertschöpfung generiert wird. Das sind die Schulen, glaube ich, auch eine gute Adresse. Und alles hat eben mit Freude, mit Kompetenz zu tun. Das schließt sich, oder das.
Ich glaube, wir haben jetzt schon einen sehr guten Abschluss, oder? Hättest du noch etwas Dringendes gesagt, gerne?
Na, soweit. Also, ich will vielleicht noch sagen, diese Studie hat uns selber auch, also ich habe mit Franz Hunger diese Interviews geführt, auch selber totale Freude gemacht, weil es einfach sehr positive Menschen waren, sehr auskunftsfreudige Menschen, die auch durchaus auch stolz ein bisschen sind auf das, was sie geschaffen haben.
Das ist gut.
Und dass es eine positive Stimmung ist und dass immer dadurch, natürlich muss man aufpassen, das ist die Spitze des Eisberges, aber trotzdem, dass ich so ein Gefühl bekommen habe, ja, da bin ich richtig, das taugt mir da in dem Feld zu arbeiten.
Auch dir
sozusagen. Natürlich auch für mich, genau. Genau, weil da nehme ich auch sehr viel Motivation.
Ich habe ein bisschen mitgezählt oder innerlich, du hast am öftesten Freude gesagt heute.
Okay.
Und was mir gefallen hat, nicht zu, wenn der Betriebswirtschaftler sagt, nicht zu effizient. Mhm. Effizienz auf Kosten der Freude, das ist schlecht.
Auf Kosten der Lebensqualität, genau. Mhm.
Danke, Leopold, für das interessante Interview. Ich glaube, wir haben wieder zum Nachdenken angeregt und das ist das Wichtigste von unserem Podcast. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann bitte teilen Sie ihn. Hören Sie auch bei anderen Episoden hinein. Es gibt sehr viele interessante Themen und wir sind jede Woche dabei, ein neues Thema dazuzustellen. Alles Gute und auf Wiederhören und auf Wiedersehen bei AgrarScience Wissen kompakt. Raumwerk Kupfenstein.